Guten Tag und herzlich willkommen aus dem fast sonnigen Köln. Die Sonne kommt hier so richtig durch. Wir haben Donnerstag, kurz nach den Osterferien. Ich sitze in meinem Office, bin verbunden, zumindest über Sichtkontakt, remote mit Björn Kolbmüller in Berlin. Lieber Björn, du hast Flaconi aufgebaut und verkauft. Du hast Zenloop aufgebaut und bist dort dann ausgestiegen. Jetzt hast du zusammen mit deinem Mitgründer Michael Yakasa gegründet und misst hiermit die Immobilienbranche auf. Und Yakasa ist eine Plattform, die Makler sichtbar macht und seit kurzem auch Kundenbindung automatisiert. Wir haben mehrere Anläufe gebraucht für diesen Podcast. Ich freue mich jetzt, dass es heute soweit ist. Herzlich willkommen, lieber Björn, Gründer von Yakasa im Immokaiser-Podcast.
Danke, schön, dass ich bei dir sein darf, Robert. Und Grüße aus Berlin. Sonnige Grüße heute mit blauem Himmel.
Wunderbar, aber vielleicht, wie viel Grad habt ihr? Ist immer ein bisschen kälter als in
Rheinland. Ja, schon ein Stück weit kalt noch. So heute Morgen noch dicke Jacke, knapp unter 10 Grad, heute Morgen beim Aufstehen.
Ja, okay. Also dann lass uns froh sein, dass wir hier Podcast im Warmen machen dürfen.
Kuscheligen warm, genau.
Richtig. Und wir starten in dem Podcast immer mit einer kleinen Schnellfragerunde, die besteht aus drei Fragen. Frage Nummer eins, außerhalb deiner eigenen vier Wände, wo lädst du da deinen Akku auf?
Ja, tatsächlich in der Natur muss ich ein Stück weit rausfahren aus Berlin. Haben es hier nicht ganz so leicht mit Natur direkt in der Umgebung und Natur auch gerne in den Alpen. Also ich bin gerne einmal im Jahr beim Paragliden. Falls es sich ermöglicht, gehe ich angeln, wandern. Also Natur, Skifahren leider nicht mehr. Ich hatte mal einen schlimmen Schlüsselbeinbruch. Aber alles, was ruhige Naturumgebung ist oder wenn ich in der Luft bin, kann ich perfekt abschalten.
Du bist der erste Paraglider im Immokaiser-Podcast. Das Erste, okay, was mir dabei in den Kopf schießt, ist einerseits Angst vorm Absturz und andererseits Freiheit, ganz alleine in der Luft zu schweben.
Ja, man hat Gott sei Dank eine Rettung dabei, falls was passiert, die man schmeißt. Und ich teile deine Angst. Also ich habe große Angst vorm Bungee-Jumpen, vorm Fallschirmspringen. Also dieses Rausspringen und dann hoffen, dass es klappt, ist auch nicht meins. Bei dem Gleitschirmfliegen ist das Schöne, du hast den Schirm über dir, du weißt, dass er dich trägt und erst dann springst du. Insoweit hast du das Sicherheitsgefühl vor der Entscheidung, ob du abbrichst oder über die Kante gehst. Und das macht es ein bisschen leichter. Und dann bist du tatsächlich dann nur für dich in der Luft komplett frei.
Was ist denn das größte Risiko eigentlich beim Paragliden? Ist das der Wind?
Das größte Risiko ist der Wind und vor allem Manöver. Also wie immer bei jeder Sportart einfach, ich würde fast sagen, kleinere Dummheiten. Also wir hatten einmal war das ganz schön, oder was heißt ganz schön, Situation, waren wir unten auf der Wiese mit einem Local, mit dem wir uns unterhalten haben und in der Luft haben andere Flieger, sind Loopings, Manöver geflogen und die klassischen Red Bull bedruckten Gleitschirme. Und der sagte dann nur, er guckte nach oben und sagte, ah, die Witwenflieger. Also kein Schabernack treiben, dann kommt man auch sicher wieder runter und möglichst nicht im Wasser landen. Das ist das Gefährlichste von allen. Schlimmer als Baum oder Felsen, Wasser.
Okay, weil der Schirm dich dann runterzieht, oder?
Du hast einmal natürlich Kabelsalat um dich rum und du hast hinten hinter dir einen schaumstoffgefüllten Rucksack, der dich beim Aufprallen auf den Boden schützt, aber der dich im Wasser mit dem Gesicht nach unten drückt und ja, nicht so
okay,
optimal.
Okay, lass uns das nicht vertiefen. Lass uns lieber über der Oberfläche bleiben. Ja. Und,
sehr gut. Sehr
über gut. Der Oberfläche stehen ja Immobilien. Hast du eigentlich selber Immobilien?
Ein bisschen was. Ich habe tatsächlich damals, als wir auch Yakasa gestartet haben, auch ein Fernstudium gemacht zum Immobilienmakler, um mich mit der Thematik zu beschäftigen. Und auch ein ganz bisschen Bestand, genau, ja.
Sehr gut. Also du weißt, wovon du sprichst. Das ist auch förderlich für dein Geschäft.
Ein wenig.
Und auf der Baustelle, wo bist du da eigentlich am besten zu gebrauchen?
Oh, da muss ich fairerweise sagen, leider, leider gar nicht. Da zwei linke Hände. Und mir ist es auch immer unangenehm, darüber zu sprechen. Und doch, also im Privaten, ich kriege wahrscheinlich noch Lampe und Bild, kriege ich noch angebracht. Aber ich habe eine recht handwerkliche Familie. Mein Papa, der war Landwirt. Mein Onkel ist Trockenbauer. Einer Opa ist Elektriker, der andere Opa ist Gerüstbauer. Also eigentlich eine Familie, die schon immer selbst gebaut hat. Und ich habe mich von Frühkindern mit Computern beschäftigt und bin einen anderen Weg gegangen. Mit Vor- und Nachteilen, sagen wir so, auf der Baustelle, aber nicht zu gebrauchen, leider. Also ich packe gern an, brauche dann aber fleißige Unterstützung beim Zeigen, wie es geht, ja.
Ja, verstanden. Dann lass uns in den Podcast reingehen und am besten ist es doch, du stellst dich einmal kurz selber vor, wer ist Björn Kolbmüller und was machst du eigentlich?
Ja, gerne. Björn Kolbmüller, Gründer und Geschäftsführer von Yakasa, einer von zwei Gründern. Michael Südlich aus München, Grüße gehen raus. Und ich haben Yakasa vor 3 Jahren gestartet und bauen einen Immobilienmarktplatz, ein Portal für Makler und Maklern zu helfen, lokale Sichtbarkeit zu erzielen. Und wie du es gesagt hast, jetzt seit 3 Wochen sehr frisch auch mit einem Kundenportalprodukt für Immobilienmakler, wo wir Maklerbüros helfen, alle Kontakte, die sie im CRM zu haben, zu fesseln. Genau, komme selber aus dem Digitalen. Flaconi hat es schon angesprochen, so seit 2010. 2010 hatte ich Flaconi gegründet. Jetzt also seit 16 Jahren Digitalunternehmer, durch und durch, mit viel Freude am Bauen.
Und in ganz unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Jetzt könnte man ja meinen, du hast ja Flaconi jetzt an die ProSieben Sat.1 Gruppe, habt ihr verkauft, dass du vielleicht ja auch mal nichts machen kannst, ja, und mal ein paar Jahre die Füße hochlegst, aber irgendwas scheint dich ja wieder zurück an den Schreibtisch getrieben zu haben.
Ja, wahrscheinlich einmal Bob, der Baumeister-Gene, vermute ich. Ich habe tatsächlich nach Zenloop, da bin ich ausgestiegen Ende 2020, 21, ging es meiner Tochter nicht so gut, habe ich tatsächlich ein paar Monate Beratung gemacht, beraten, Venture Capital Funds unterstützt bei Vorträgen und Portfolios und habe selbst gemerkt, dass mir Beratung nicht die Energie gibt im Vergleich zu selbst wirksam sein, gestalten, bauen. Und habe dann direkt wieder was Neues gestartet. Michael angerufen, wir kannten uns coolerweise schon und dann ging es los mit Yakasa. Also ich habe nur 3 Monate die Füße stillgehalten, dann hat es wieder gekribbelt, weil ich selber bauen wollte. Ja.
Die Beratung, also dass da der Funke nicht übergesprungen ist, das ist mir schleierhaft, ja. Aber das ist vielleicht was für einen anderen Podcast. Du hast gerade angesprochen, deiner Tochter ging es nicht gut. Kannst du das noch mal ausführen, weil das was ist passiert und was hat das letztendlich auch mit dir gemacht?
Die Kleine war da 2 Jahre alt und hatte dann spontane Magenperforation mit einer anschließenden Sepsis, also so das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Die war auch kerngesund, aus dem Nichts passiert. Und ja, haben dann 106 Tage auf der Intensivstation verbracht mit vielen Operationen. Habe ich 10, 12 Mal Magen-Bauch operiert worden und lag auch längere Zeit im Koma, war unklar, ob sie es schafft. Und fairerweise hat mir die Arbeit da ein Stück weit viel Energie gegeben. Ich habe mich mit meiner Frau abgewechselt. Einer war im Krankenhaus, einer zu Hause über 3 Monate und die Arbeit da ein guter Energietanker. Aber gleichzeitig gemerkt, dass ich da für die Company, für Zenloop damals nicht in der Geschäftsführerrolle oder als Gründer so funktionieren kann, wie ich das der Organisation und den Stakeholdern schulde und habe mich dann entschieden, rauszugehen, weil einfach auch unklar war, ob sie nochmal laufen oder sprechen können wird. Zu dem Zeitpunkt, Gott sei Dank, um das vorwegzugreifen, ist sie mittlerweile kerngesund in der Schule und alles ist tipptopp, aber das war tatsächlich eine Horrorzeit, will man keinem wünschen. Ja.
Krass, also ich habe die Geschichte noch gar nicht, also ich wusste, dass dass du da diesen Schicksalsschlag hattest, aber dass das quasi so krass war, dass ich meine, ich habe selber zwei Kinder, wenn man, also da geht direkt das Kopfkino los, ne? Was das letztendlich mit einem macht und welche Sorgen und Nöte und wie dann auch sich die Priorität verschiebt, ne? Von einem Tag auf den nächsten.
Ja,
Ja, also.
ich meine, es ist wahrscheinlich, also klar, es ist nur so ein Spruch, ne? Wenn irgendwie es um Leben und Tod geht, dann lässt man alles stehen und liegen und dann ist die Arbeit das am wenigsten Wichtigste. Aber wir alle haben ja den Tod nicht vor uns oder unmittelbar vor uns, sondern sehr, sehr weit weg in dem potenziellen Geschehen. Deswegen priorisieren wir natürlich alle anders im Vergleich zu dem klassischen, wenn ich wüsste, ich würde nur noch einen Tag leben, was würde ich dann anders machen? Würde ich dann noch arbeiten oder nicht? Und klar, ne, sagen wir dann alle, hey, dann ist irgendwie Familie Prio 1 und ich lasse alles stehen und liegen. So war es auch in dem Fall. Und ja, war eine krasse Umstellung für mich. Also damals auch noch viel mehr gearbeitet, 24/7, am Wochenende, nachts. Zu wirklich jeder Zeit ständig mit dem Handy in der Hand und das hat nochmal einiges umgeschiftet. Also wenn die Kleine jetzt ganz gesund oder sie ist ja ganz gesund und sagt, hey Papa, du hast wieder das Handy in der Hand, das tut schon weh mit der Erfahrung.
Ja, total, total nachvollziehbar. Über welche Dauer reden wir dann? Also von Ungewissheit bis zur Gewissheit, es scheint wieder alles gut werden zu können.
Genau, also passiert war es im Februar, Februar 21, waren dann 106 Tage auf der Intensivstation und hatten dann noch 3, 4 Monate Reha, weil das natürlich muss man sagen, es war wie so ein kleines Praktikum, ne? Muss man sagen, 3 Monate auf der Intensivstation ist wie ein Praktikum in der Klinik machen, kann man sich gar nicht vorstellen. Also man lernt alle Ärzte und Schwestern auch persönlich kennen, weil man vor Ort schläft und haust und isst und alles und haben da dann ja und dann auch lernen müssen, dass natürlich die ganzen Muskeln auch abbauen. Ne? Wenn du als Mensch, als Kind 3 Monate im Bett liegst auf dem Rücken und dich nicht bewegst, hast du dann, wenn du irgendwie 2 Jahre alt bist, kannst du auf einmal nicht mehr laufen nach 3 Monaten. Ne? Und ja, deswegen ging es erstmal, oh, ich auch gerade wieder Gänsehaut, ging es auch erstmal zur Reha, 3, 4 Monate. Das war dann bis Mitte des Jahres, Herbst ungefähr. Und dann zu Hause noch Eingewöhnung, viele Therapien. Und dann war eigentlich ein Jahr später, waren wir dann mehr oder weniger auf plus minus null wieder. Also, ja.
Ja, Wahnsinn,
Ja.
Wahnsinn. Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Also irgendwann hast du ja dann.
Ja, wirklich ein. Oh,
Also
ja.
eigentlich können wir jetzt hier Schluss machen. Ich hab gar keine Energie
Genau.
mehr.
Ah, die Energie kriegen wir wieder zurück. Nee, tatsächlich, also heftiges Kapitel, aber ja, auch ein Stück weit natürlich auch dankbar für die Erfahrung. Also es hört sich irgendwie komisch an, aber natürlich macht das mit einem sehr viel und priorisiere mittlerweile ganz anders. Und ja, bin dankbar für auch die Gesundheit meiner ganzen Mitmenschen, ne, der Familie, der erweiterten Familie. Also zu sehen, wie schnell das Leben vorbei sein kann, freue ich mich über jeden Tag gesund zu sein. Also habe eine ganz andere Dankbarkeit für das eigene Leben, um eine positive Brücke zu schlagen, sozusagen an der Stelle. Ja.
Wie muss ich mir dann das vorstellen? Wie bist du dann auf die Idee gekommen, ich mache jetzt was Neues und warum dann eigentlich Immobilien?
Ja, also das Thema Jakasa als solches hatte ich grob im Kopf durch meine Mama, die hat eine kleine Allgemeinarztpraxis und da gibt es ein Portal Jameda, kennt vielleicht der ein oder andere Ärzteplattform, wo ich Ärzte oder Gesundheitsdienstleister bewerten und finden kann und ich habe damals für meine Mutter zusammen mit meiner Schwester ihre Webseite gemacht, die SEO-Optimierung, mobile Optimierung und damals gesehen, wie Jameda auf den ja für uns relevanten Suchbegriffen, ich komme aus Stahnsdorf, so ein kleiner Ort bei Potsdam, für Themen wie Stahnsdorf, Hausarzt, Stahnsdorf, Allgemeinarzt, gut Traktion aufnimmt. Und da fand ich das Modell schon immer spannend aus einer SEO-Perspektive, weil SEO meine Heimat ist. Habe damals bei Flaconi das Thema CRM und SEO am Anfang selbst gemacht. Deswegen da sehr viel Spaß an den beiden Marketingkanälen. Und das fand ich spannend, grundsätzlich erstmal als Branchenverzeichnis, Marktplatzmodell. Und dann kam das Thema Immobilien dazu, mit dem Verkauf von Flaconi, mich damit zu beschäftigen, wie kommt man eigentlich vor Scout oder vor Plattformen wie Mac-Makler und Co., wie kommt man eigentlich an Immobilieneigentümer ran, die potenziell verkaufen wollen? Also das ganze Thema Off-Market. Und hatte mich dann mit der Customer Journey beschäftigt, der langen Immobilienreise, kommen wir vielleicht noch hinzu, die ja jahrelang dauert im Vergleich zu E-Commerce-Transaktionen, die ja sehr schnell zyklisch sind. Und das war der zweite Anknüpfungspunkt, die Suchphrasen, die Suchintentionen kennenlernen zu dürfen damals. Und das dritte war eine furchtbare Maklererfahrung, die hin und wieder auch einfach passieren kann. Ich wollte eine Eigentumswohnung kaufen damals und hatte ein komisches Gefühl bei der Maklerin, die da mich nicht so beraten hat, wie ich mir das gewünscht hätte. Also war da sehr, sehr nah am Verkäufer und hatte nach ihr recherchiert, gegoogelt, wie ich das schon immer mache. Ich bin mit dem Handy groß geworden, bin 80er-Jahre-Kind und mache dann direkt mein Handy auf und recherchiere. Geht ja um eine Entscheidung von tausenden Euro potenziell, was die Immobilie und auch die Maklerprovision angeht. Und ich habe nichts gefunden, wirklich gar nichts. Es gab keine Webseite, keine Bewertung und dachte, boah, verrückt, wenn ich einen neuen Drucker recherchiere und suche, gibt es irgendwie 10 Stiftung Warentest, Vergleichs, Check-Plattformen, was auch immer. Und für die Immobiliendienstleister gibt es gar nichts, obwohl die Kosten auch der Fehlentscheidung viel höher sind. Und das war dann eigentlich sofort der Kicker zu sagen, Mensch, da braucht es ein Portal, da bauen wir ja Casa. Und Yakasa auch als Brand, als Name von Yameda auch ein Stück weit abgeleitet, Kasameda, da die Parallele als Inspiration damals. Ja.
Ja. Also ich war tatsächlich auch bei Yameda. Ich komme ja aus dem gelbe Seitenbereich. Von daher
Kennst du dich bestens aus?
kenne ich mich mit Ärzten, Rechtsanwälten ganz gut aus und den Geschäftsmodellen da. Und das ist ja auch sehr, sehr erfolgreich. Tatsächlich bis heute einschließlich, ne? Und auch ja auch erfolgreich verkauft worden. Jetzt sind ja Yameda, beziehungsweise Yakasa, jetzt sage ich schon Yameda,
Ja.
Yakasa, Zenloop und Flaconi sind ja total unterschiedliche Geschäftsmodelle. Also du bist ja eigentlich von B2B-Marktplatz, SaaS, SEO, E-Commerce, da ist ja irgendwie alles dabei. Die Frage, die sich daraus stellt, ist natürlich jetzt, was hast du jetzt aus den anderen Gründungen mitgenommen, was du auch jetzt bei Yakasa super übernehmen kannst? Und wo unterscheidet sich das einfach auch dramatisch und hat 0,0 mit Immobilien zu tun?
Ja, es gibt wie immer viele Gemeinsamkeiten und Unterschiede tatsächlich. Also eine Sache, die ich habe komplett wegwerfen können vom Wissen schon damals bei Sendo, war das Thema TV als Kanal.
Schade.
Super schade. Also wir haben damals 20, 30 Millionen Euro Bruttomedia ausgegeben zu Flaconi-Zeiten durch die ProSieben-Kooperation. 20, 30 Millionen pro Jahr. Und habe damals schon dem Team gesagt, wir haben einen Marketingkanal, der so viel Wumms hat, so groß ist, da macht es entsprechend Sinn, auch die Ressourcen und das Team zu allokieren. Das heißt, wir hatten ein eigenes TV-Creation, TV-Tracking, TV-Analytics-Team aufgebaut, um da die maximale Performance rauszuholen und zu wissen, wo wir was schalten. Also das Wissen brauche ich nicht mehr, leider erstmal nicht. Mal gucken, vielleicht ändert sich da was in der Zukunft. SEO habe ich aber coolerweise tatsächlich jetzt schön mitnehmen können. Das war für uns bei Zenloop als B2B-SaaS-Plattform, wo wir vornehmlich nur an B2B-Unternehmen verkauft haben und nur B2B-Zielgruppe, also nur eine B2B-Zielgruppe auch hatten, war das für uns weniger relevant. Also klar, wir waren eine Plattform für Kundenbindung, für NPS, Kundenfeedback-Software gebaut. Das heißt, wir hatten da eine einstellige Anzahl an Keywords, die wir SEO-seitig auch bespielt haben, aber das war jetzt kein großes SEO-Play. Und jetzt durch den Aufbau von Yakasa mit den verschiedenen Zielgruppen, ich habe die B2C-Seite. Auf der B2C-Seite habe ich auch zwei Zielgruppen. Ich habe den Eigentümer und ich habe den Suchkunden. Dann habe ich die B2B-Seite, also den Dienstleister in der Mitte. Das heißt, da hat SEO wieder eine ganz große Relevanz für uns und da bin ich dankbar, das SEO-Wissen zu haben oder mitgenommen zu haben von damals. Von Zenloop wahrscheinlich am ehesten noch das B2B-Sales-Wissen, was uns jetzt hilft. Also wir hatten eine große Sales-Organisation, auch bei Zenloop damals waren wir knapp 100 Leute, 20, 30 Leute im Vertriebsteam, auch international verkauft und das hilft jetzt schon, auch wenn wir mit Yakasa keinen internationalen Fokus haben und auch erstmal nicht haben werden, aber Aufbau von Vertriebsteam, Prozessen, Software-Tools, das ist schon hilfreich, ja.
Ja. Aber jetzt lass uns nochmal, Yakasa ist ja jetzt schon häufiger gefallen, wird auch der ein oder andere Hörer kennen, aber was ist jetzt quasi mein Vorteil als Makler, Yakasa, warum brauche ich Yakasa? Ich habe eine Webseite, ich habe ein Google My Business Profil. Warum noch der Quatsch, in Anführungszeichen, jetzt noch einen dritten zu beauftragen? Warum?
Ja, ist ganz gut vergleichbar mit anderen Dienstleistungen wie vielleicht Hotelbereich bei Hotelreisen, ne? Also ich kann vielleicht eine Hotel-Webseite haben, wo ich direkt buchen kann und beauftrage oder buche die Übernachtung. Aber ich möchte vorher recherchieren, ob das Hotel eine vernünftige Entscheidung ist. Und so geht der Eigentümer eben auch vor. Also er könnte auch auf der Makler-Webseite direkt den Makler kontaktieren. Aber es geht um eine Lebensentscheidung. Die Immobilie wird nur einmal im Leben verkauft. Das Hotel kann ich im Zweifelsfall sagen, okay, jetzt habe ich irgendwie 500 Euro versenkt, ist nicht so schlimm, beim nächsten Mal schlafe ich woanders. Das geht bei Immobilien nicht. Also geht natürlich auch, aber die Entscheidung ist viel größer. Das heißt, die Anzahl an Webseiten, die Recherche, die Eigentümer betreiben, ist deutlich umfangreicher. Das sehen wir auch in dem Suchvolumen, dass eben Maklermarken recherchiert werden nach Bewertungen, Rezensionen, Erfahrungswerten. Und da ist Yakasa eine Art Stiftung Warentest, also eine objektive Quelle, die Vergleichbarkeit erzeugt. Und so generieren wir Traffic und darüber haben wir auch eine Relevanz und haben jede Woche zehntausende Eigentümer, die nach Maklerbüros recherchieren, also die nur in dieser kurzen Verkaufsphase stecken, also hochtargetierten Traffic auf der Plattform und deswegen für die Maklerbüros da relevant, um Sichtbarkeit und Marke zu bauen, um bei der kriegsentscheidenden Entscheidungsphase dann mandatiert zu werden von dem Eigentümer.
Also und was bekommt der Makler jetzt konkret von euch, wenn er eines eurer Pakete bucht? Und was kostet es?
Ja, also der Makler kriegt Sichtbarkeit, das heißt, der bekommt Werbefläche, der bekommt ein werbefreies Profil, der bekommt Wiedererkennung auf unserer Seite, der bekommt starke Backlinks zu seiner Domain zurück, dass sein SEO-Profil geschärft wird. Er bekommt Verkäuferleads bei entsprechenden Paketen, also eine Reihe an Sichtbarkeitsmehrwerten und Aufrufen und Traffic. Ne? Also wir generieren Traffic und Aufrufe für sein Firmenprofil ganz konkret.
Und also ich bin jetzt Kaiser Immobilien, ist hier in Köln-Lindenthal. Sichtbarkeit hört sich toll an. Also was kannst du mir für, wenn ich dich jetzt anrufe, hier Björn, ich irgendwie findet man mich nicht so richtig. Wie kannst du mir helfen und was kostet es mich?
Ja, also das Kölner Stadtverzeichnis, wir haben tausende Stadtseiten auf der Seite, wird viele tausend Male aufgerufen. Das heißt, wir haben viele Eigentümer, die auf den Stadtseiten unterwegs sind und recherchieren. Das heißt, da kann ich dich, lieber Robert, mit Kaiser Immobilien präsent positionieren mit sogenannten Highlight-Anzeigen. Also, dass du sehr sichtbar bist für Eigentümer, die in der Stadt recherchieren. Du bist auf den kostenlosen Profilen sichtbar, das heißt auf den hunderten Maklerprofilen in Köln oder in der Umgebung, die es gibt, platzieren wir dich als Makler, der Yakasa Premium bucht, mit einer Werbefläche auf den Profilen anderer Makler. Das heißt, wenn du beispielsweise auf dem Profil von Kreutmüller Immobilien recherchierst, die noch kein Yakasa Premium-Kunde sind, dann wirst du mit Kaiser Immobilien promoted und angezeigt, sodass sich der Eigentümer dann direkt einen Vergleich machen kann und sieht, ach Mensch, da gibt es ja hier noch Kaiser Immobilien, die sind ja ganz toll bewertet, gucke ich mir mal an und vergleiche mal. Ja, und das Ganze geht los bei 80 Euro im Monat zum Thema Preispunkt, das vielleicht auch noch zu sagen. Also 900 Euro im Jahr, 80 Euro im Monat und dann kann man mit Yakasa schon den Turbo zünden. Zumindest für das eine Produkt. Über das andere sprechen wir wahrscheinlich gleich noch, aber den Marktplatz, die Yakasa.de, ja.
Und wie passt das jetzt zusammen, dass ihr den auf der Interessentenseite quasi die Objektivität wahrt und die relevanten besten Makler anzeigt und andererseits Geld kassiert von den Maklern? Wie balanciert ihr das aus?
Ja, es ist tatsächlich ein Balanceakt, wie du es gerade formuliert hast. Das trifft es tatsächlich ganz gut, weil wir regelmäßig Makler haben, die sagen, also ich würde gern mit euch zusammenarbeiten, aber dann möchte ich bitte im Ranking auch weiter hoch platziert werden. Aber
Und den Kolb Müller bitte nicht anzeigen, ja, auf meinem
genau,
Profil.
und den bitte rausnehmen, das schwarze Schaf. Genau.
Der hat auf meinem Profil nichts zu suchen. Von der
Genau.
Qualität kann ich dem wirklich nicht empfehlen.
Also tatsächlich so, dass immer mal Makler anrufen, also der Makler hier, der macht aber keinen guten Job. Das gibt es tatsächlich hin und wieder. Es ist ein Balanceakt und wir bauen das Produkt tatsächlich immer für den Endkunden. Also wir haben die ganze Plattform Experience primär den Endkunden im Fokus. Das heißt, für den Endkunden muss das Produkt perfekt sein. Entsprechend kann man sich die organische Sortierung gar nicht erkaufen. Und wenn ich ein Premium-Profil habe, habe ich auch tatsächlich keinen verbesserten Einfluss. Also es ist kein Parameter, der einfließt in den Sortierungsalgorithmus. Was einfließt, sind die Anzahl Bewertungen, der Durchschnitt der Bewertungen, die Anzahl Objekte, die in der Vermarktung sind, die Jahre an Erfahrung, wenn wir das kennen von dem Maklerbüro, was man zumindest bei Kapitalgesellschaften gut rausbekommt über die Jahresabschlussdaten, weil auch das GmbH-Gründungsjahr publiziert wird. Also solche Informationen haben wir, Verbandsmitgliedschaften. Also es gibt viele Checks, wo wir machen, okay, da sagen wir, das sind relevante Proxydaten für den Makler, dass der vermeintlich eine bessere Qualität hat. Gleichzeitig, klar, haben wir auch Maklerbüros in vielen Städten, die noch kein Yakasa-Kunde sind, die auf Platz 1 stehen, wo ich mir wünschen würde oder noch im Gespräch sind, dass die auch bald Yakasa-Kunde werden, aber wo die auch verdient haben, dass sie auf Platz 1 sind, weil sie einfach einen sehr guten Job machen von den Daten, die wir von außen zumindest sehen. Und von daher, warte, es ist immer wieder ein Spannungsbogen, aber ich glaube, wir haben da schaffen einen ganz guten Ausgleich. Deswegen haben wir auch über den organischen Rankings die bezahlte Fläche, wie man es eben auf anderen Plattformen auch kennt, als klar ausgewiesene Werbefläche und auf den Profilen selbst auch, also kennzeichnen die Werbeflächen entsprechend.
Was zieht ihr da für Daten zusammen? Also ich habe ja eben erwähnt, ich habe ein Google My Business Profil, ich habe auch Proven Expert Bewertungen, die ich sammle, bin auch auf anderen Bewertungsplattformen. Sammelt ihr all diese Daten und bildet dann Durchschnitt und in welchen Intervallen macht ihr das? Ist
Genau,
das
also wir sammeln,
tagesaktuell?
genau, es ist tagesaktuell, nicht bei jedem Makler, aber wir beobachten die Daten tagesaktuell tatsächlich. Mindestens einmal die Woche sind wir alle knapp 25.000 Dienstleister, die wir auf der Seite haben, durch. Also haben da täglich sehr große Datenvolumen, die wir uns anschauen, die wir aktualisieren. Du hast es richtig gesagt, wir gucken uns alle Bewertungsportale an, die relevant sind. Google My Business Profil, Proven Expert hast du genannt. Also alles, wo wir Bewertungen sehen, das ziehen wir uns. Gibt immer mal Portale, die gewünscht werden, wo wir auch Maklerbüros vertreten haben. Trustpilot zum Beispiel hat auch tatsächlich auch einige Immobilienmaklerbüros, die aber jetzt im Markt noch nicht die Relevanz haben, weshalb wir die noch nicht aufgenommen haben. Aber ich würde sagen, 98% der Bewertungen, die relevant sind, die sehen wir und lassen die einfließen. Ja.
Okay,
Und
ist ja auch ein
dann.
ziemlicher Aufwand, diese Sachen sich zu ercrawlen, ja, über die 25 oder auch über Schnittstellen dann auch abzufragen. Da kommt ja auch einiges an Rechenpower zu tragen, ne, was ihr da an Kosten habt. Oder? Ist
Ja,
das, ist da, sind
absolut.
das Peanuts im Wortschatz der Deutschen Bank?
Ja, also es ist schon ordentlich Budget, aber Gott sei Dank da auch kommt uns natürlich der KI oder der technische Fortschritt kommt uns ja auch zugute, dass die Fähigkeiten, technologischen Fähigkeiten, Daten zu beobachten und auszuwerten, immer günstiger werden, gibt immer mehr Tools und dann ein Stück weit die Kosten auch unter Kontrolle. Also das macht es auch einfacher, Jacasa zu bauen, als wenn wir jetzt irgendwie 10 Jahre zurückdenken würden. Das wäre ein ganz anderes Unterfangen von der Kostenstruktur.
Wenn wir über Bewertungen sprechen, stimmt die aktuelle Zahl? Ihr habt 1,7 Millionen
Ja.
Bewertungen insgesamt auf der
Ja.
Plattform
Genau.
und die sind aber aggregiert. Das sind keine, man kann jetzt auf Yakasa selber keine Bewertungen schreiben oder ist das auch möglich?
Das geht noch nicht. Das wird immer mal gefragt. Wir priorisieren oder wir depriorisieren das regelmäßig. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwann kommt. Gleichzeitig bin ich jetzt nicht so Fan von Datensilos, auch aus der Sicht des Maklers. Also wir priorisieren und denken zwar von der Zielgruppe immer an den Endkunden, aber was die Bewertung, das Bewertungen sammeln, kann ich eigene Bewertungen sammeln oder nicht, das ist ja eher ein Makler-Feature oder ein B2B-Feature. Und wenn ich da im Sinne des B2B-Kunden denke, sagen wir aktuell, Mensch, da bist du eigentlich mit Google-Bewertungen gut aufgestellt. Warum soll ich jetzt noch Bewertungen über eine dritte, vierte, fünfte Plattform sammeln? Das heißt, wir aggregieren. Das reicht für heute, weil wir sehr viele Daten sehen. Die 1,7 Millionen hast du auch angesprochen und wir können uns sowohl die quantitativen Daten als auch die qualitativen, also die Bewertungstexte selbst auch anschauen und auswerten, machen das noch nicht so systematisch auf der Seite, dass wir das darstellen, aber auch eine Funktionalität, die wir gut abdecken können. Aber das Thema eigene Bewertungen generieren, ist zumindest noch keine große Prio an der Stelle. Wobei wir natürlich die Qualität dann besser kontrollieren könnten. Insoweit sind wir da jetzt abhängig von den anderen Portalen, ob die Schabernack des Maklers gut beobachten und unterbinden oder nicht, was die Optimierung von Bewertungsprofilen angeht. Ja. Das können wir natürlich nicht beeinflussen.
Aber gut, dass du es selber ansprichst. Wenn wir über Bewertungen sprechen, sprechen wir natürlich auch mittelbar auch immer über Fake-Bewertungen und welche Möglichkeiten es gibt, da die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ihr seid reiner Aggregator da an der Stelle und jetzt nicht die Bewertungsaufsicht.
Richtig, wir sind reiner Aggregator und übernehmen oder genau, können und möchten nicht die Verantwortung übernehmen, ob die Bewertungen korrekt sind oder nicht. Google macht da einen guten Job, die aktualisieren regelmäßig ihren Algorithmus. Das heißt, die haben auch einfach die technologische und Manpower, da die Qualität zu wahren, die wir gar nicht hätten, wenn wir das selber machen würden, ne? Also wir würden gar nicht auf das Level kommen, Bewertungen zu monitoren, zu überprüfen.
Ja.
Von daher glaube ich ganz gut, sich da erstmal auf den großen Bewertungsportalen zu verlassen.
Wir haben ja eben deine Gründungen schon angesprochen von anderen Unternehmen, wo ja auch teilweise viel Kapital drin war. Du hast dich jetzt beim Aufbau von Yakasa bewusst dazu entschieden, mit Michael zusammen das Ganze zu, wie man so schön sagt, zu bootstrappen. Wie fühlt sich der Unterschied an, ja, und wie groß ist denn Jakasa eigentlich heute?
Wir haben tatsächlich einige Business Angels an Bord, also private Unternehmer, die uns unterstützen. Das heißt, wir sind noch nicht komplett selbst finanziert, auch wenn ich das ein Stück weit am Anfang stark finanziert habe, aber dann auch Business Angel aufgenommen. Aber wie du richtig sagst, arbeiten wir ohne institutionelle Investoren, auch eine bewusste Entscheidung, weil wir der Unternehmung sehr, sehr lange Zeit geben wollen, sehr lange an der Unternehmung arbeiten möchten und keinen Druck haben möchten, bestimmte Entscheidungen schneller und früher zu treffen, wenn ich jetzt einen institutionellen Investor an Bord hätte, wo ich auch immer mit mehr Kapital ausgestattet, mehr Risiken zwangsläufig eingehe, weil ich dann mehr Wetten eingehe, mehr Produkte baue, vielleicht früher internationalisiere und. Insoweit sind wir zwar mit weniger Kapital ausgestattet, aber das hilft uns, stärker zu priorisieren, bei lieber weniger Themen parallel zu bleiben und die erstmal zu durchdringen. Und da bin ich eigentlich, also nicht eigentlich, da bin ich tatsächlich sehr, sehr glücklich mit der Entscheidung. Ja. Auch ein anderes Stresslevel und eine andere Unabhängigkeit. Ich habe weniger Reporting-Anforderungen, ich muss weniger Stakeholder managen und dadurch auch deutlich weniger Komplexität. Also gerade das Thema Financial Reporting und ja, Dateninfrastruktur für die externe Governance, das fällt natürlich alles weg, ein Stück weiter.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Wie viele arbeiten bei Acasa und was macht ihr so an Umsatz? Wie viele Kunden
Oh, jetzt kommen die
habt
unangenehmen
ihr?
Fragen.
Ja, gut, aber gut. Du hast dich hier reingesetzt in den Podcast. Jetzt werden auch Zahlen genannt.
Also, wir sind, genau, je nachdem, wie man es erzählt, können wir durchgehen gleich. Wir sind so knapp 15 Mitarbeiter. Es gibt einige Themen, wo wir tatsächlich bewusst mit Freelancern arbeiten, weil wir da noch keine Vollzeitkraft einstellen müssen, wollen, brauchen und mit Experten zusammenarbeiten. Beispielsweise Thema Design oder Data Analytics. Also wir haben in der Google Cloud ein Data Warehouse, wo wir viele, viele Daten einfließen lassen und auswerten. Da haben wir ein Data Analytics Team extern, auch Vollprofis, die ich jetzt nicht als eine Festanstellung bräuchte. Also wenn ich sozusagen diese ganzen Personen mitzähle an Freelancern, die eine tolle Arbeit machen und uns jede Woche unterstützen, sind wir so plus minus 15 Personen. Haben weit über 300 Kunden mittlerweile, was echt schön ist. Also da gehen wir jetzt auf 400, 500 Kunden zu. Das ist total toll. Und ja, also mal gucken, ob es dieses Jahr schon klappt, aber wir gehen auch Richtung siebenstelligen Umsatz. Genau, also wachsen fleißig, kommen gut voran.
Und jetzt in der Größenordnung, könnt ihr damit auch schon schwarze Zahlen schreiben? Oder seid ihr kurz davor, kurz danach?
Ja, wir hatten tatsächlich schon Monate, wo wir profitabel waren. Das Stück weit auch abhängig von den Neukundenumsätzen, die wir machen. Monetär haben wir ja ein Subscription-Business, das heißt, wir verkaufen Jahreslizenzen, die sich jährlich verlängern bei beiden Produkten, bei der jacasa.de und auch bei dem Kundenportal. Und genau, waren tatsächlich schon einige Monate profitabel und kratzen gerade auch wieder an der Profitabilität, also sieht sehr gut aus. Ja.
Schön, das freut mich. Also das ist ja
Ja.
dann auch alles hart erarbeitet, ja, in den letzten 3 Jahren.
Wollte gerade
Die
sagen, ja.
Immobilienbranche für sich zu erschließen,
Ja.
ist kein Werk, was man in 6 Monaten erledigt hat. Du hast ja
Ja, also.
25.000 Profile eben angesprochen, ne? Es sind einfach
Genau.
auch die vielen, die Menge macht's, ne?
Ja, und die Monetarisierung auf der B2B-Seite braucht auch Zeit, ne? Ich brauche erstmal Markenbekanntheit am Markt, Zusammenarbeit mit den Verbänden und muss erstmal Vertrauen aufbauen. Das ist was ganz anderes als im E-Commerce, wenn ich irgendwie eine Flasche Chanel Nummer 5 kurz kaufe, 60 Euro. Das ist eine einfach deutlich schnellere Entscheidung. Von der Warte her dauert das mit B2B-Umsätzen immer erstmal, um da relevante Traktion aufzubauen, gerade wenn man letztlich Venture Capital finanziert ist. Und bin da sehr glücklich, dass wir jetzt nach 3 Jahren da auch Profitabilität erreicht haben und knacken. Das ist auch für uns wichtig. Ja.
Ja, klar. Total nachvollziehbar. Was war so jetzt in der Retrospektive für euch die beste Entscheidung, die ihr getroffen habt als Gründerteam?
Gute Frage. Ich würde sagen, auf der einen Seite, dass wir relativ schnell von den Dienstleistern, von Maklern uns weiterentwickelt haben und gesagt haben, das hat eigentlich ein schönes Potenzial auch für andere Dienstleistungsgruppen in der Immobilienbranche. Also weg vom reinen Maklerverzeichnis hin zum Branchenverzeichnis für Immobiliendienstleister. Und dass wir Mitte letzten Jahres auch den Weg gegangen sind jetzt zu dem neuen Produkt, früher als wir eigentlich gedacht hatten. Also wir hatten das Kundenportal schon immer auf unserer strategischen Roadmap drauf, dass das kommt. und haben das jetzt vorgezogen, weil wir da den Bedarf am Markt total sehen durch die extreme KI-Entwicklung, durch die starken Plattformen. Und das war auch eine super Entscheidung, dass wir das vorgezogen haben. Letztes Jahr bei der
Warum?
Ideenfindung begonnen.
Ja, warum treibt KI das Thema Kundenportal?
KI treibt das Thema Kundenportal, weil der Traffic auf den Maklerwebseiten austrocknen wird. Ich möchte das gar nicht zu sehr überspitzen, aber wir kennen das von uns allen, wenn wir Sachen recherchieren. Was ist eine Auflassungsvormerkung? Wie sind die Immobilienpreise? Was ist mein Hauswert in Köln? Und, und. Also diese ganzen beratenden Suchintentionen, wo aktuell die Maklerbüros noch gute Chancen haben, Traffic zu generieren mit Content. Das wird perspektivisch versiegen, weil die KI die Antworten geben. Ne? Also wir kennen alle die AI-Summaries, die schon sehr prominent überall dargestellt werden. Und Google treibt sich auch ganz gut voran mit Gemini in die ganze Infrastruktur, Google Workspace, Handys, Kooperation mit Samsung und, und. Also da schreiten die gut voran mit den KI-Antworten. Das heißt, ich muss nicht mehr auf 10, 20 Webseiten klicken und mir was durchlesen, sondern kriegt direkt in der Suchmaske noch meine Antwort über den KI-Chatbot. Das heißt, der Traffic versiegt, entsprechend versiegen Eigentümer auf meiner Makler-Webseite. Und ich muss schauen, dass ich den Kontakteschatz, den ich habe, dass ich den eng an mich fessel und den maximal bewirtschafte und mit Mehrwerten versorge. Und das kann ich mit einem eigenen Service, mit einem eigenen Kundenportal perfekt abdecken. Daher die vorgeschobene Entscheidung letztes Jahr, wir müssen das Kundenportal vorziehen und früher rausbringen, um den Maklern da Hilfestellung zu geben, um sich weiter unabhängig zu machen.
Dann lass uns jetzt auch an der Stelle mal, also ich glaube, wir kommen auf das Thema KI nochmal zurück und Kundenbindung, ja. Aber was versteckt sich hinter dem Überbegriff Kundenportal? Hört sich spannend an, aber was ist konkret dahinter, was ihr
Ja,
da anbietet?
die Überschrift ist eine digitale Festung, die alle Kontakte fesselt, die ich im Makler-CRM habe. Wir sind der Marketing-Layer über dem klassischen Makler-CRM, Propstack und Office und Co. Das Kundenportal ist ein Login-Bereich, der auf der Subdomain läuft. Ja, also angenommen, ich bin auf einer Webseite, zum Beispiel Sieger-Sieger-Immobilien, also Sieger-Sieger.de. Grüße gehen raus an Stefan. Bin auf der Webseite und habe dort oben rechts einen Login-Bereich. Mein Bereich oder im E-Commerce kennt man das auch mit meinem Konto. Ne? Klickt dann drauf und kommt dann in eine eigene Welt mit einem ganz großen Leistungsportfolio. Beispielsweise meinem eigenen Immobiliendepot. Ja, wie ein Aktiendepot, was ich in der Hosentasche habe, kann ich meine Immobilie im Wert beobachten auf Knopfdruck. Muss den Makler nicht mehr nach dem Wert fragen, sondern immer wenn ich den Immobilienwert wissen will, mache ich mein Handy auf, drücke drauf und kriege die Leistung auf Knopfdruck. Das, was die jungen Zielgruppen von heute auch brauchen und wollen, wenn ich irgendwie ein Taxi bestellen möchte oder Essen liefern möchte, ich möchte es direkt auf dem Handy machen und kontrollieren und auf Knopfdruck die Leistung bekommen. Das sind die Erwartungen von heute. Das kriege ich mit dem Immobiliendepot im Kundenportal. Ich kann Leistungen anfragen, ich finde Objekte, ich kann Finanzierungen vergleichen, also ganz viele Mehrwerte. Und das ist einmal das Kundenportal als Online-Produkt. Mobil optimiert, mehrsprachig und unten drunter liegt ein cleveres E-Mail-Marketing, was die Kontakte, egal in welcher Phase sie sind, immer wieder ins Portal holt. Ne, weil das Portal als solches würde nicht besucht werden, wenn ich nicht immer wieder clevere Beratungsimpulse rausschicke, anlassbezogen mit cleveren Triggern und den Kontakt immer wieder ins Portal hole. Mit dem ultimativen Ziel, die Maklermarke Kaiser Immobilien immer wieder in den Kopf zu bekommen. Ja? Und das schon vor dem Verkauf. Aber ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt noch ausholen soll oder werde es auch gar nicht Monolog halten, 10 Minuten, was das Kundenportal alles kann. Ja? Also ich.
Mir geht natürlich jetzt gerade viel durch den Kopf. Also ihr setzt euch quasi mit dem Kundenportal zwischen den öffentlichen Bereich der Webseite und dem CRM. diese Nische würde ich sie gar nicht nennen, weil es ja riesengroß. Diesen Bereich deckt ihr ab und damit quasi den kompletten Bereich quasi zwischen der Kauf- oder Verkaufstransaktion. Ja, das ist das Thema, was ihr da bedient. Wenn ich es richtig verstanden habe, du hast es mir jetzt auch vor unserem Podcast auch mal gezeigt, dass ich mal reinspingsen durfte, damit ich auch weiß, worüber wir hier überhaupt reden. Ich kann dort nicht nur meine eigenen Immobilien verwalten, sondern ich kann eben auch Leistungen beziehen. Und das ermöglicht dann den Kunden und dem Makler eben den Kontakt zu halten, den Kontakt zu pflegen und hier im Austausch zu bleiben und Beratungsleistungen anzubieten und den Kunden eben auch an die eigene Marke zu binden. So habe ich es jetzt verstanden.
Ja, total. Und wie du sagst, Robert, ne, das typische Maklerbüro denkt in der Verkaufsphase. Der Eigentümer, der gerade ein Maklerbüro recherchiert und verkaufen möchte, das ist das, wo der ganze lokale Maklermarkt aktiv ist. Aber die Haltedauer einer Immobilie durchschnittlich 17, 18, 19, 20 Jahre. Das heißt, ich bin als Maklerbüro nur bei einem Zwanzigstel unterwegs und die restlichen 19 Jahre lasse ich außen vor. Und wenn ich eine Immobilie vermarkte, verkaufe, ich bekomme 30, 40, 50 Suchanfragen rein, Objektanfragen. Na, das heißt, ich habe einen Eigentümer, eine Immobilie und 50 Suchkunden. Und ich habe letztes Jahr im Sommer mit, ich glaube, 54 Kunden von uns Interviews geführt, um das Portal zu verproben. Und da hat sich das bestätigt, dass, wenn ich gefragt habe, ja, wie viele Kontakte hast du denn im CRM? Und wie viele sind denn Suchkunden und wie viele sind denn Eigentümer? Dass du tatsächlich auch Faktor 40, Faktor 50 hattest an ganz viel Suchkundenkontakte im Vergleich zu wenigen Eigentümern, die gerade verkaufen wollen, die ich im CRM habe. Aber jeder fünfte Suchkunde ist Eigentümer. Und mit dem wird gar nichts gemacht. Jeder fünfte Suchkunde ist Eigentümer. Das heißt, ich verkaufe eine Immobilie, bewerben sich 50 Leute auf mein Objekt und ich habe da 10 Eigentümer eigentlich, die potenziell ihr Objekt ja verkaufen würden. Und wir haben das bei Jakasa ganz häufig, dass wir Verkäufer-Leads reinbekommen, die sagen, hier, ich möchte mein Haus verkaufen. Mit dem wir dann sprechen, den Lead qualifizieren, wo wir dann rausbekommen, der sucht eigentlich gerade erst. Der will noch gar nicht verkaufen. Der braucht ja erst eine neue Immobilie, weil der will sich verkleinern. Das heißt, der sucht gerade. Und das ist ganz spannend, ja, dass die Maklerbüros typischerweise im Makler-CRM tausende, hunderte Kontakte haben von Suchkunden und da den Bestand zu de-anonymisieren. Also den Suchkunden, die eine Immobilie suchen und auch schon Eigentümer sind, denen eine Plattform an die Hand zu geben, um deren Bestand im Wert zu managen, zu verwalten, zu beobachten, wie ein Trade Republic für Aktien. Das ist das, was wir da anbieten.
Warum Trade Republic für Aktien? Und wer ist Trade Republic überhaupt?
Oh, okay. Also, ja, fairerweise muss ich gestehen, meine Frau nutzt Trade Republic, meine Mama auch. Ich hab's selber gar nicht, weil ich keine Wertpapiere zurzeit habe. Trade Republic ist ein Neo-Broker, also ein modernes Aktiendepot als Handy-App, sehr zu empfehlen, wo ich wirklich mit einem ganz, ganz tollen spielerischen Interface den Wert meines Aktiendepots, meiner Aktientitel tracken, beobachten kann, wirklich live, also es bewegt sich ständig. Du hast als Nutzer das Gefühl, das sind wirklich Live-Daten im Vergleich zu meiner klassischen Bank, wenn ich dann ins Aktiendepot reingucke. Und das Gefühl wollen wir auch bei Immobilien vermitteln. Ja, wenn ich selber eine Kapitalanlage habe oder vielleicht mehrere Wohnungen oder mein eigenes Eigenheim in der Hosentasche, immer zu wissen, was ist denn das eigentlich gerade wert? Mit wie viel Euro könnte ich das nachbeleihen? Brauche ich vielleicht Dienstleisterempfehlungen, das in meiner Hand zu haben, die volle Kontrolle zu haben, auf Knopfdruck, Das ist, glaube ich, ein riesiger Mehrwert vom Kundenportal.
Jetzt gehst du natürlich damit auch in Konkurrenz. Mir fallen jetzt Immobilienportale an, die was Ähnliches anbieten. Die Banken gehen auch eine ähnliche Richtung. Es gibt auch Website-Anbieter, CRM-Anbieter, die in eine ähnliche Richtung gehen. Warum braucht es Björn Kolb, Müller und Jacasa, um diese Nische zu besetzen, die gar keine Nische
Ja,
ist?
also Portale hast du schon angesprochen, die großen Immobilienportale, und das ist natürlich total sinnvoll. Also wenn ich selber eine Immobilienplattform betreiben würde, wie die großen Immobiliensuchmaschinen, würde ich auch Immobilienbereiche anbieten. Das heißt, es ist ganz normal, dass da Produkte gebaut werden. Und wir bieten das Pendant an, dass der Maklerbüro das auch seinen Kontakten anbieten kann, um die eigenen Kontakte an die eigene Maklermarke zu fesseln und richtig festzubinden. Also auch ein Trend, den wir bei den großen Immobilienportalen sehen, die auch die Kontakte ganz eng an sich binden möchten. Ein Trend, den wir bei den Banken sehen. Du hast es schon angesprochen, die eigenen Kundenportale bauen, die großen Franchise-Unternehmen. Also es ist einfach eine ganz relevante, wichtige Entwicklung. Wie kriege ich die Kunden an mich, die ganzen Kontakte gebunden über die jahrelange Immobiliendauer? Das heißt, klar, die Portale, die großen Franchise bauen Kundenportale, und wir bauen das eben für die Maklerbüros, um die Unabhängigkeit zu wahren. Was unterscheidet uns von den vereinfacht ausgedrückt Login-Bereichen von vielleicht CRM-Anbietern, die da in die Richtung denken? Unser Portal deckt tatsächlich alle Immobilienphasen ab, nicht nur die Verkaufsphase, sondern geht los vorn in der Suchphase, die Haltephase, das Entwickeln, das Betreuen. Also es ist zu kurz gedacht, nur im Verkauf zu decken, weil, wie gesagt, das ist ein Jahr Verkaufsphase versus eigentlich 20 Jahre, die ich abdecken muss. Das Portal ist mobil optimiert. Ich muss mobile first denken, weil wie komme ich ins Portal? Über E-Mail-Marketing. Wie werden E-Mails geöffnet? Zu 81% über das Handy. Das heißt, ich brauche ein mobil optimiertes Kundenportal. Ansonsten habe ich die User Experience nicht. Ich brauche ein mehrsprachiges Portal. Unser Portal ist mehrsprachig. Und es ist komplett unabhängig von der Homepage, weil es läuft auf der Subdomain mein.kaiserimmobilien.de.
Hört sich gut an. Hört sich gut
Genau.
an. Ich bin kurz
Ja.
davor zu unterzeichnen. Was
Können
mir
wir
daran
gleich machen.
gefällt.
Können wir gleich machen.
Also, was ich hier schon für
Geht ja
alles
auch
für
online
Abos,
mittlerweile. Ja, ich
ist
musste
unsere,
nicht
ist
mal
meine
Post schicken.
65. Folge. Ich habe schon 64 Abos. Das 65. wird mich jetzt auch nicht killen.
Du kriegst gleich den Doku-Sign-Link nachgelagert. Kein Problem.
Wunderbar. Ich liebe Marketing-Automation. Das Gute ist ja, an der Lösung, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich jetzt sage, hier mein Website-Anbieter geht mir auf den Zeiger, ich will den jetzt tauschen, dann betrifft das nicht. Wenn ich sage, hier CRM, das wie dann ja, ich mache jetzt was ganz Neues, dann muss ich auch da nicht tauschen, sondern muss euch nur in Anführungszeichen sagen, den Datenstecker woanders reinzustöpseln. Und da sind wir eigentlich bei dem nächsten Thema. Ihr müsst ja eigentlich total tief mit dem CRM euch verweben, um da auch die relevanten Daten lesen zu können und auch reinschreiben zu können, damit der Makler auch immer genau weiß, was Jacasa da gerade für eine geniale Marketing-Automation wieder losgetriggert hat. Wie löst ihr dieses Thema? Das stelle ich mir noch relativ kompliziert vor.
Ja, also tatsächlich ein Datengame auch an der Stelle. Das heißt, wir sind Layer über den CRM-System oder stützen uns auf die CRM-Systeme. Wie du schon angesprochen hast, um ganz kurz das Thema Homepage auch noch abzudecken. Ich hatte neulich in unserer Jacasa WhatsApp-Gruppe, wir haben eine WhatsApp-Community mit unseren Kunden, wo hunderte Maklerbüros, Maklerentscheider drin sind, eine Umfrage gemacht, und der Großteil der Maklerbüros macht die eigene Homepage über einen lokalen Dienstleister, eine Agentur. Das ist, ich würde sagen, 80, 90% der Fälle. Also jetzt nicht der Standard-Immobiliendienstleister, sondern die lokale Webagentur. Ja, jeder fünfte Suchkunde ist Eigentümer. Das heißt, ich verkaufe eine Immobilie, bewerben sich 50 Leute auf mein Objekt und ich habe da 10 Eigentümer eigentlich, die potenziell ihr Objekt ja verkaufen würden. Und von der sind wir tatsächlich unabhängig, weil wir eine Zugriff auf die Subdomain brauchen, mein Punkt und dann die Domain. Das heißt, wir brauchen nur diesen sogenannten DNS-Eintrag und dann ist das Kundenportal in 48 Stunden schlüsselfertig. Das ist der Vorteil. Docken uns an die CRM-Systeme an mit Schnittstellen, um jetzt zu dem Datenthema zu kommen, was du angesprochen hast. Und das Kundenportal sammelt tatsächlich sehr viel mehr relevante Daten, als im CRM drin sind. Das ist das Spannende. Ja, wenn ich einen Suchkunden habe, also angefangen, du, Robert, fragst eine Immobilie an bei einem großen Immobilienportal, dann weiß das Maklerbüro, alles klar, Robert Kaiser ist gerade Suchkunde mit der E-Mail-Adresse und hat das Objekt angefragt. Das Kundenportal verleitet dich jetzt dazu, deine Immobilie, die du hast, vielleicht im Wert zu tracken und anzulegen. Das heißt, wir de-anonymisieren deinen Immobilienbestand. Ja, das heißt, der Suchkunde, der Robert, war vorher noch ein relativ einfacher Datenschatz im CRM. Robert Kaiser, Geschlecht, E-Mail-Adresse. Und auf einmal weiß der Makler über uns, über das Kundenportal, Mensch, der Robert Kaiser, der hatte hier eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Köln. Das ist ja spannend. Wann hat er die denn gekauft? Das legst du auch im Kundenportal an. Ja, also du hinterlässt dein Kaufdatum der Immobilie, was die für einen Zustand hat und so weiter. Das heißt, das Kundenportal sammelt sehr viele relevante Daten über deine hunderte, tausenden Kontakte, die du im CRM hast als Kontakt, aber die Daten, die du noch gar nicht hast. Und basierend auf diesen Daten können dann ganz tolle kontinuierliche Beratungsimpulse verschickt werden. Na, zum Beispiel kurz vor Weihnachten der klassische Jahresdepot-Endauszug. Was ist denn dein Immobilienportfolio gerade wert an der Stelle? Na, oder Mensch, lieber Herr Kaiser, Ihre Spekulationsfrist nächstes Jahr, Sie haben ja die Immobilie vor 9,5 Jahren gekauft, läuft ab, wollen Sie sich mal um eine
Ah, mein
Anschlussfinanzierung
Lieblingsfall, ja.
kümmern? Ja. Na, und diese Daten hat das Maklerbüro nicht im CRM. Das heißt, diese Datenanreicherung findet über das Yakasa-Kundenportal statt. In der Maklermarke, also in der Marke des Maklers. Yakasa taucht da gar nicht auf. Und das ist ein unglaublicher Datenschatz, den die Maklerbüros da über uns aufbauen. Ja.
Zumindest in der Theorie. Das, was ich mir tatsächlich, ich habe mir, fällt mir gerade an der Stelle ein, ich habe mir mal die vermietet.de-Zahlen irgendwann mal angeguckt, die öffentlich verfügbar sind. Das, was bei vermietet.de aus meiner Sicht eben auch die Herausforderung ist, ist ja die Aktivierung der Kunden. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da extrem viele Accounts, aber tatsächlich aktive Accounts, wo auch Daten hinterlegt sind. Das ist die eigentliche Challenge, ne? Und da jetzt immer beim Thema E-Mail-Marketing und Kundenaktivierung, wirst du wahrscheinlich schon 23 Antworten parallel jetzt drauf haben. Aber das ist aus meiner Sicht bei solchen Modellen die große Herausforderung. Wie kriegt man es niedrigschwellig hin, dass gute aktuelle Daten auch da drin sind?
Ja, tatsächlich, es ist ganz, ganz wichtig, hier eine sehr hohe E-Mail-Marketing-Kompetenz mitzubringen. Ich komme historisch aus dem CRM. Wie gesagt, bei Flaconi war CRM für uns der größte und profitabelste Marketingkanal. Und ja, es braucht viele schlaue Automationen, wie zum Beispiel eine sinnvolle Onboarding-Strecke zu Beginn. Ja, also ich kriege einen Suchkunden ganz frisch rein, der sucht eine Immobilie, den erstmal willkommen zu heißen im Portal und zu fragen, wo stehst du denn gerade mit deiner Entscheidung? Suchst du nur oder steht auch ein Verkauf an, um diese Datenpunkte zu sammeln? Hat derjenige Eigentümer oder nicht? Und auf der Basis dieser Datenpunkte dann weitere E-Mail-Automationen zu verschicken. Ja, also kennst du es ja selber, die meisten, also nicht die meisten Maklerbüros, aber es gibt auch viele Portale, hämmern auf dem Verkauf. Und es gibt einige Portale, wo ihr habt das auch in der Präsentation, die ich morgen in Bonn beim Immobilienkongress halte, drin, die mir jede Woche eine E-Mail schicken, wann ich denn endlich mein Objekt verkaufe, obwohl ich eigentlich gar nicht in der Verkaufsphase bin. Also ich halte ja die Immobilie und brauche vielleicht eine neue Empfehlung für eine Hausverwaltung oder einen Handwerker um die Ecke. ja, oder vielleicht einen Energieausweis bestellen oder Gebäudeversicherungsvergleich. Das heißt, da diese schlauen Impulse zu verschicken, wenn ich weiß, wo er gerade mit seiner Immobilie steht, schafft die Reaktivierung viel mehr als stumpfe Newsletter an der Stelle. Also ich brauche beides, das Portal und das E-Mail-Marketing. Ja.
Und wie geht ihr da vor? Also mit welchem Anbieter macht ihr das? Sind das Standard-Automatisierungsstrecken, die ihr da anbietet, die ich aktivieren kann oder rein- und raustoggeln kann? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ist tatsächlich, wir haben wahrscheinlich so 10% der Maklerbüros, die tatsächlich im E-Mail-Marketing unterwegs sind, zumindest mit einem eigenen Newsletter. Das ist das, was wirklich, würde ich sagen, jeder zehnte Makler zumindest auf der Straße hat. Und da kann ich die E-Mail-Strecken, die E-Mail-Automation in so einem Notification Center kann ich an austoggeln. Also kann entscheiden, welche E-Mails möchte ich verschicken und welche nicht, weil die sich vielleicht überlappen. Und genau, bin an der Stelle Herr der Lage und kann die E-Mails an- und ausstellen an der Stelle. Die E-Mails verschicken wir selbst, also das ist auch unsere eigene Technologie. Das heißt, es gibt mobil optimierte Templates, die wir verschicken im Namen und der Makler des Maklers. Also wir sind ein Mailchimp, klassischerweise ein ESP an der Stelle. Wir tauchen da als Marke nicht auf, wir sind der Versender. Und nutzen typische Trigger. Ja, die Trigger können aktionsbasiert sein, wenn der Endkunde was im Kundenportal macht. Das können zeitliche Trigger sein, die Weihnachts-E-Mail, der Immobiliengeburtstag, der Geburtstag des Kunden. Es gibt zeitliche Trigger, die regelmäßig aufpoppen, wie die Immobilienbewertung, wo mein Objektwert verschickt wird, einmal im Quartal. Also genau, ganz viele verschiedene Trigger, die da installiert sind, eingerichtet sind. Ja.
Okay, ja. Hört sich spannend an. Was mich noch interessiert, du hast eine Umfrage in eurer WhatsApp-Gruppe auch erwähnt und hier bei vor dem Start des gesamten Projekts. Was waren so Haupterkenntnisse daraus, die dann jetzt auch ins Produkt reingeflossen sind? Also was haben die Makler gesagt, was sie haben wollen und wo sie auch eine Zahlungsbereitschaft mitbringen, was ihnen Mehrwert stiftet.
Ja, gute Frage. Also tatsächlich, das meistgewünschte Feature oder Produkt ist das Immobiliendepot. Also meine Objekte anlegen zu können und im Wert, also immer den aktuellen Immobilienwert zu haben als Endkunde. Das wurde sehr stark gefragt und entsprechend haben wir das auch priorisiert und ganz tolles Interface. Also ich habe wie so ein Aktiendepot jetzt im Kundenportal von Yacasa, wenn Maklerbüros das für sich nutzen möchten. Was auch gefragt wurde, sind beispielsweise die Dokumente an der Immobilie auch hochladen zu können, sodass ich wie so eine Art Dokumentation habe zu Kaufverträgen, Mietverträgen und so weiter, was für das Maklerbüro natürlich super spannend ist, wenn das an der Immobilie auch hochgeladen wird. Habe ich natürlich das Thema Vertragsmanagement und Verkaufsvorbereitung ein Stück weit dadurch schon abgedeckt. Das ist spannend. Das kommt auch in den nächsten Monaten. Also bauen ein richtiges Immobilienökosystem für jedes Maklerbüro, was er dann seinen Eigentümern und Kontakten zur Verfügung stellen kann. Und was ich unterschätzt habe, das war mir gar nicht bewusst, obwohl ich den privaten Schmerz auch habe, sind Dienstleisterempfehlungen, Handwerkerempfehlungen. Eine Maklerin sagte: Mensch, Björn, mega wäre, wenn ich hier auch meinen lokalen Elektriker im Kundenportal empfehlen könnte. Wo ich gedacht habe: Ach, na klar, das geht ja eigentlich allen Eigentümern so. Ich brauche den Dienstleister nicht jede Woche, sondern ja nur sehr, sehr selten. Entsprechend habe ich kein bestehendes Netzwerk, keine Handwerksempfehlungen quasi an der Hand. Aber wenn mein Maklerbüro mir noch sagt, was ist denn hier der beste Gutachter in der Umgebung oder ein guter Finanzierer oder ein toller Gärtner und ich kann mein Partnernetzwerk auch konfigurieren und hinterlegen, das ist tatsächlich auch was wir in den nächsten Wochen live nehmen, sodass jedes Maklerbüro seinen Kontakten dann auch Empfehlungen automatisiert aussprechen kann. Das habe ich unterschätzt, also war ich mir gar nicht so bewusst, aber macht total Sinn. und packen wir auch ins Kundenportal rein. Ja.
Ja, also gefällt mir natürlich mit meiner gelbe Seiten-Historie besonders gut. Das ist so eine kuratierte Gelb.
Unabgesprochen.
Dass es so eine
Okay, sehr gut.
kuratierte Dienstleisterempfehlung
Ja.
gibt, ja. Also
Ja.
meine Top 3 Hausverwalter in Köln-Lindenthal, meine Top 3 Heizungsbauer in Köln-Ehrenfeld. Ja, stell ich mir interessant vor.
Ist ja auch eine Art von Gemeinschaftsgeschäft, ne? Ich kann die hinterlegen, also konfigurieren mit den Kontaktdaten, einem Bild. Wenn der Eigentümer, also wenn du dann die Hausverwaltung kontaktierst, bekommt die Hausverwaltung automatisch eine E-Mail. Hier neue Kontaktanfrage. Übrigens kam über das Sieger-Sieger-Immobilien-Kundenportal.
Kaiser
Und du,
Immobilien.
Kaiser Immobilien, Verzeihung, stehst kurz davor. Ich höre schon. Sehr gut. Du, lieber Robert, kriegst auch eine E-Mail. Der Björn Kolbmüller, dein Eigentümer, der hat gerade die Hausverwaltung XYZ angefragt. Nur als Info, falls du mit dem Eigentümer sprechen willst. Das heißt, für dich ist es ja auch ein Beratungsimpuls an der Stelle, weil du weißt, wo steht denn der Björn Kolbmüller gerade in seiner Immobilienphase. Also all das sind ja total spannende Datenpunkte, weil wenn du weißt, dass jemand in deinem Kundenportal den befreundeten Energieberater angefragt hat, dann weißt du, er beschäftigt sich wahrscheinlich mit dem Thema energetischer Sanierung, Weiterentwicklung der Immobilie und kannst ihn ganz anders beraten und hast wieder einen Datenlayer zu E-Mail-Marketing, weil du weißt, wo er gerade in seiner Entscheidungsphase steht. Also super spannend, auch das Thema Partner.
Ja, ist es wirklich. Was denkst du, ist so das Potenzial, wie groß ist der Markt dafür?
Gute Frage. Also ich glaube, das Thema Kundenportal können sehr, sehr viele Immobiliendienstleister gebrauchen. Das geht ja gar nicht nur um Maklerbüros. Wenn ich Finanzierer bin, möchte ich meinen Kontakt ja auch binden. Oder wenn ich Energieberater bin oder vielleicht Sachverständiger, Gutachter. Das heißt, das ist ein Serviceportal, was für jeden Immobiliendienstleister funktioniert. Klar hat jeder wahrscheinlich nochmal eigene Wünsche an das Portal, aber das können wir super individualisieren und konfigurieren. Das heißt, der Immobilienfinanzierer, der möchte wahrscheinlich jetzt bei sich keinen Finanzierungsvergleich oder andere Partnerempfehlungen, andere Finanzierer empfohlen bekommen, sondern sich selbst im Mittelpunkt haben. Aber super spannend für sehr viele Dienstleistergruppen oder auch Webseiten, die zum Thema Immobilien beraten wollen oder die das Thema Vermögensanlage, Immobilien als Wertanlage, als Assetklasse fokussieren und im Blick haben, den kann man natürlich auch so ein Kundenportal potenziell hinstellen. Also ja, wir bleiben tatsächlich erstmal bei dem Maklerbüro. Die haben wir im Fokus. Das ist unsere Kern-B2B-Zielgruppe. Aus der kommen wir historisch auch her. Aber spannende Ausbaumöglichkeiten tatsächlich. Also ja, sehr großes Thema.
Ich überlege gerade, was ist eigentlich die Gemeinschaft mit eurem Produkt, mit dem ihr mal an den Start gegangen seid, außer den Kunden?
Die einzige Synergie ist, dass wenn ein Maklerbüro auf der jacasa.de kontaktiert wird, dass er diesen Kontakt dann beispielsweise zu seinem Kundenportal direkt einladen kann, dass es nicht nur bei einer Kontaktanfrage bleibt, sondern dieser Kontakt richtig eng direkt gefesselt wird. Das ist im Übrigen auch was, wo wir jetzt schon die ersten Kundenportale sind schon live gegangen, jetzt innerhalb von 2, 3 Wochen schon über 10 Portale live gegangen. Das ist tatsächlich total erfreulich, wie das jetzt losgeht. Das kann man natürlich super auch auf der Webseite bewerben. Ja, also es geht darum, die ganzen Kontakte, die ich habe, zu de-anonymisieren und da Logins zu schaffen, Daten zu sammeln aus jedem Kontakt, der auf meiner Webseite ist, rauszubekommen, wo steht ihr eigentlich mit seiner Immobilienentscheidung. Ansonsten gibt es mit der casa.de, mit dem Kundenportal eigentlich gibt es keine weiteren Synergien. Es ist eine komplett eigene Produktsäule, weil der Casa da auch gar nicht auftaucht. Da sind wir reiner Softwareanbieter tatsächlich. Ja.
Wie kommt der Kunde denn von der Anfrage ins Kundenportal? Wie sieht diese nicht ganz unwichtige
Anlage an? Und wer muss da wie zustimmen?
Also viele Wege führen nach oben sozusagen oder ins Kundenportal hinein. Ich kann Nutzer manuell einladen. Ich kann Nutzer während der E-Mail-Kommunikation einladen über so eine klassische Inbound-E-Mail-Adresse. Ich kann Nutzer über CSV-Import einladen. Ich kann Nutzer aus dem Makler-CRM direkt einladen. Wenn wir wissen, der Endkunde hat den AGB und Datenschutzbestimmungen des Maklers zugestimmt, geht eine Einladung raus ins Kundenportal. Also es gibt tatsächlich mehrere Wege und Automationen, die wir da gebaut haben an der Stelle. Ja. Und es gibt natürlich die klassische Registrierungsseite. Sorry, dass ich dich unterbreche. Ja. Also der einfachste Use Case ist natürlich die Registrierung auf meiner Homepage. Ja, ich klicke aufs Kundenportal oder hab eine Landingpage, registriere mich, dann komme ich auch ins Kundenportal rein. Aber das ist an sich ja keine Automation. Aber viele Makler haben schon gesagt, Mensch, Björn, mega, ich habe hier so viele Instagram-Follower, ich bin hier so stark aufgestellt bei Social Media. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die ganze Reichweite hier zu Nutzern in meinem Kundenportal aufbauen. Hast du da Assets für uns, Marketing-Copies, Bilder, Anzeigen? Also es war mir gar nicht so bewusst, aber müssen natürlich auch dann entsprechend oder sollten auch Marketingmaterialien zur Verfügung stellen, weil jedes Maklerbüro natürlich einen sehr großen Anreiz hat, in der ganzen Farm die Reichweite und die Kontakte, die er hat, die an sein Kundenportal schnell zu binden, bevor die Kontakte vielleicht bei einem anderen Maklerbüro oder bei den Portalen, bei den großen Plattformen dann anfangen, ihre Immobilie anzulegen. Und ja, da wollen wir natürlich maximal unterstützen.
Klar. Als CRM, ist es egal, welches CRM ich nutze? Also funktioniert das mit OnOffice, PropStack, FlowFact, Empro, Fio, Argo, Ilogu, Nestermind?
Du siehst, ich versinke immer mehr in meinem Stuhl. Also wir haben eine OnOffice und PropStack-Anbindung und ich kann über die anderen Makler-CRMs tatsächlich auch die Kontakte einladen. Also es gibt immer die Möglichkeit des CSV-Imports, es gibt immer die Möglichkeit, Nutzer manuell über das Interface einzuladen, es gibt immer die Möglichkeit der E-Mail-Weiterleitung an uns, um dann den Kunden einzuladen. Also es funktioniert mit jedem Makler-CRM tatsächlich. Bei OnOffice und PropStack haben wir jetzt zumindest beim Live-Gang noch eine umfangreichere Schnittstelle an Automationen und die anderen CRM-Systeme, soweit sie relevant sind, ziehen wir auch nach. Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage in dem DocuSign-Vertrag, den du mir gleich zuschickst. Was steht da drin, was ich im Monat und als einmalige Setup-Gebühr zahlen muss? Was kostet es mich?
Was würdest du schätzen?
Ich kenne den Preis ja schon, du sollst ihn sagen.
Bankfrage. Genau, also das Kundenportal aktuell bei dem Preis, wir sind aktuell, glaube ich, mit einem sehr attraktiven Preis draußen, kostet noch 190 Euro im Monat mit einer ganz niedrigen Setup-Gebühr. 1.900 Euro einmalig, also ein Schnapper dafür, dass ich neben meiner Homepage ein weiteres Portal an die Seite gestellt bekomme, also sehr überschaubar. Denke auch, dass wir da perspektivisch einen deutlich höheren Preis, also wahrscheinlich schon jetzt aufrufen könnten, aber wollen natürlich mit den ersten vielen Kunden gemeinsam lernen, auch welche Features gewünscht werden. Deswegen gehen wir jetzt mit sehr attraktivem Preis raus und genau, ansonsten steht gar nicht viel weiter im Angebot drin. Das ist ein klassischer Jahresvertrag. Dann kann es auch schon losgehen. Und wie gesagt, wir müssen nur ein, zwei Prozesse im CRM-System anlegen und brauchen Zugriff auf die Domain von dem Maklerbüro. Ansonsten hat er nichts zu tun. Also der Makler hat vielleicht eine Stunde Aufwand, wenn es hochkommt. Und dann ist das Portal in 48 Stunden live und schlüsselfertig.
Und fügt sich designtechnisch nahtlos in meinen bestehenden Internetauftritt natürlich ein und sieht so aus, als hätte es Kaiser Immobilien immer einen persönlichen Bereich gegeben.
Total. Weiß gar nicht, ob wir das hier live zeigen können. Genau, wir haben die Logos, Farbgebung, Schriften. Also ich bin auf der Homepage des Maklerbüros, logge mich ein und bin in der Markenwelt, in der gleichen CI, das ist auch wichtig, dass ich keinen Bruch habe als Nutzer zwischen der Homepage, den E-Mails und der Portalerfahrung. das geht nahtlos über vom Branding. Ja.
Ja. Hört sich nach einer sehr spannenden Weiterentwicklung an von Yakasa und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es vielleicht sogar euer Hauptprodukt werden wird in nicht allzu ferner Zukunft. Also ist macht schon Sinn. Klingt nach einer sinnvollen ja, Produktunternehmensexpansion.
Ja, danke
Du
für den Zuspruch. Kann ich nur
schmunzelst. Du schmunzelst.
Naja, es ist ja schön, von so einem Vollprofi wie dir da, da auch positives Feedback zu bekommen. Wir hatten in der Vorbereitung auch zu gesprochen oder dir gerade auch ein bisschen das Portal gezeigt und haben tatsächlich wahnsinnigen Zuspruch. Deswegen ja, freut es mich, wenn es dir gefällt und du da eine Sinnhaftigkeit siehst mit deiner Erfahrung. Super. Ja.
Es macht natürlich für jeden Makler Sinn, nicht nur transaktionsbezogen zu denken.
Ja.
Also viele haben auch den Anspruch darüber hinaus. Ich glaube, das, was fehlt, ist dann häufig eben auch das Werkzeug dafür. Das bekommt jetzt man mit euch auch an die Hand, auch für ein überschaubares Budget, sodass man eben hier auch das Angebot machen kann. Und ich finde auch elementar, dass die Marketing Automation tatsächlich da dabei ist, dass man
Ja.
das jetzt eben auch nicht neu denken muss, sondern dass man zumindest ein bestehendes Setup hat, auf dem man aufsetzen kann. Ansonsten wird es einfach der nächste Friedhof von Dingen, Funktionalitäten, die nicht genutzt werden. Und das gilt es eben auch zu verhindern, ne? Ich hatte eben vermietet.de angesprochen, aber ich will jetzt gar nicht hier vermietet.de bashen, sondern ich glaube, das ist so ein Thema, was alle Anbieter haben, die das Thema digitale Wohnungsverwaltung, Hausverwaltung anbieten. Wie kriege ich eigentlich meine Kunden aktiviert?
Auch die E-Mails, das E-Mail-Marketing.
Ja, sowas wie ein KI-Chat, ist das auch Bestandteil eigentlich dann des Produktes oder setzt sie da komplett auf E-Mails in der Kommunikation?
Ja, E-Mail ist jetzt tatsächlich erstmal nur der erste Kanal. Also ich muss auch da Multikanal denken. Wir haben früher zu Flaconi-Zeiten auch eine Kombination gefahren aus E-Mails, Print, ne, oder WhatsApp und SMS. Also da rollen wir weitere Kanäle aus. Das ist tatsächlich total wichtig, weil jedes Medium auch unterschiedlich performt bei der Zielgruppe und eine Abwechslung da sinnvoll ist. Das kommt. Der KI-Chat, der ist tatsächlich schon fertig designt. Auch das wird kommen. Wahrscheinlich jetzt nicht in der ersten Jahreshälfte. Müssen wir gucken. Vielleicht eher in der zweiten Jahreshälfte. Aber klar, technologisch total sinnvoll. Wir bauen da keinen steifen Ratgeber in das Kundenportal für das Maklerbüro, sondern dank KI kann auch gut beraten werden. So ein Stück weit gucken, wie man es konfiguriert. Thema Datenschutz und möchte natürlich auch selber als Maklerbüro da empfohlen werden. Das heißt, wenn der Chatbot da sagt, wer ist denn hier das beste Maklerbüro und dann wird ein anderes Maklerbüro empfohlen. Also da gibt es einfach ein paar Sachen, wo wir dann konfigurieren und berücksichtigen müssen, dass der KI-Chat für beide Zielgruppen, das Maklerbüro als Inhaber und auch den Endkunden, sinnvolle Konversationen und Antworten liefert. Deswegen kommt das nachgelagert, aber haben wir auch auf der Roadmap drauf, ja.
Wenn du jetzt mal in die Zukunft von Yakasa guckst, was siehst du da noch in der Weiterentwicklung? Also sofern man im Moment überhaupt in die Zukunft gucken kann. Ja, aber Yakasa im Jahr 2030 ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Mein digitales Ökosystem rund um die Immobilie, was ich in meiner Hosentasche habe, das wäre wahrscheinlich die beste Beschreibung. Mein Vermögensberater rund um Immobilien, das wird Yakasa, beziehungsweise das ist Yakasa dann als Technologieprovider für die Maklerbüros. Wie du gesagt hast, die KI-Entwicklung, die ist so rasant, mir fällt es total schwer, über 6 Monate, 12 Monate Sichtweite hinaus zu planen. die Umbrüche technologisch nehmen rasant zu, exponentielle Entwicklung. Aber das wäre wahrscheinlich eine gute Überschrift, ja. Der Vermögensberater für Immobilien, den ich meinen Endkunden anbieten kann.
Damit drückst du ja aber auch aus, dass du auch selber als Jacasa-Gründer die Zukunft in dem geschützten Bereich siehst und weniger in der Sichtbarkeit für Makler, ne?
Ja, also in jedem Fall eine Kombination sicher, aber ich finde das Thema Kundenportal und digitale Vermögensberatung, da ein Ökosystem zu bauen, der Mehrwert für das Maklerbüro ist einfach enorm. Deswegen geben wir da auf dem Produkt auch Vollgas. Ja.
Ja, spannend. Ohne
Ohne
das
das
andere
andere
einzustellen, zu lassen.
Produkt zu vernachlässigen. Also die
Ja.
nächsten Verzeichnisse, die kommen, sind Immobiliengutachter beispielsweise, die wir auf der jacasa.de live nehmen. Also wir bauen das Branchenverzeichnis weiter aus und gleichzeitig haben wir technologischen Fokus auf der zweiten Säule, dem Kundenportal.
Ja.
Ja, haben wir parallel.
Sehr gut. Björn. Herzlichen Dank für den Ritt durch deine Unternehmergeschichte und die Jacasa Gründungs- und Expansionsgeschichte. Haben wir was vergessen, was wir noch ansprechen müssen?
Ich glaube, wir sind ganz gut alles durchgelaufen. Vielleicht noch als Info, wo man das Kundenportal findet oder Informationen braucht als Landingpage oder vielleicht,
Ja,
weiß nicht, vielleicht
bitte.
hast du das.
Pack mal
Genau,
in die
also
Shownotes, aber
packen wir in die
sag's.
Shownotes die acasa.de/Kundenportal als Landingpage für dann alle Informationen. acasa.de/Kundenportal.
Okay, alles klar. Danke dir. Dann bleibt mir abschließend noch die Frage, welchen Gast du einmal in diesem Immokaiser-Podcast hören möchtest.
Ach, du hattest schon so viele, viele spannende Gäste. Ich überlege gerade. War der Tino von Ogulu zuletzt bei dir? Oder ist das
Es
schon länger her?
war einer meiner, das war eine Gast Nummer zwei. Da hat sich natürlich ein bisschen was getan. Unter anderem hat er den deutschen Immobilienpreis als Branchenpionier eingeheimst.
Also was ich spannend finde, wenn der Tino schon bei dir war, sind Maklerkollegen, die einen sehr guten Job machen. Teil unserer Kunden, wo mir der Achim von Black Label einfällt oder der Robert von Die Immobilie, Stefan von Sieger Sieger oder Fritz von ImmoSmart. Das sind so mal drei, vier Maklerkollegen, die vielleicht noch nicht bei dir im Podcast waren, die
Ja.
ganz tolle Unternehmer sind, digital über 12 Monate hinausdenken und tolle Gesprächspartner werden. Grüße gehen raus.
Alles klar. Es ist notiert. Vielen Dank für die Empfehlungen. Du könntest sicherlich auch ein Intro machen zu dem einen oder anderen.
Klar, gerne.
Ja, super. Cool. Dann herzlichen Dank an dich, Björn. Herzlichen Dank auch an
Lieben
euch,
Dank.
liebe Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dabei geblieben seid und mit uns die Bedeutung der Kundenbindung über Kundenportale und Sichtbarkeit in Suchergebnissen, KI-Suchen besprochen habt und uns gefolgt seid. Bis in 2 Wochen und dann schaltet wieder ein, wenn es dienstags morgens um 6 Uhr heißt, es ist ImmoKaiser Podcast-Zeit. Macht's gut. Tschüss!
Danke und bis bald.